Ja, Nehemia Kapitel 3 und 4 unter dem Thema heute gemeinsam anpacken. Bei Nehemia, da war es ja der Bau der Stadtmauer von Jerusalem, wo gemeinsam angepackt wurde. Und bei uns, was ist es da? Ist es der Bau der Gemeinde oder sicher der Bau vom Reich Gottes, wo gemeinsam angepackt wird? Und eines möchte ich gleich vorwegnehmen. Ich werde heute kein neues Gemeindebaukonzept vorstellen und auch keine Ideen liefern, was man alles vom Stapel reißen könnte, um Menschen mit dem Evangelium zu erreichen, um irgendwie Gemeindewachstum zu fördern, sondern es geht mir heute eigentlich mehr um die Chancen des gemeinsamen Anpackens, um die Ausrüstung, die wir dazu von Gott erhalten und auch unsere Seite, unsere Verantwortung dabei. Also wie kommen wir zu der Basis, die das gemeinsame Anpacken eigentlich ermöglicht und auch fruchtbar macht. Und bevor wir jetzt aus Gottes Wort lesen, möchte ich gerne noch mit uns beten. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass wir in deinem Namen zusammen sein dürfen. Wir danken dir für dein Wort, dass wir darin lesen dürfen. Wir bitten dich, dass du zum Reden und auch zum Zuhören deinen Geist gibst. Amen. Also Nehemia Kapitel 3 und 4. Ich nehme an, dass die meisten von Ihnen wahrscheinlich diese Kapitel schon gelesen haben. Und ich möchte aus dem Kapitel 3 zum Anfang mal die ersten 5 Verse lesen. Da heißt es: Hierauf machte sich der hohe Priester Eliasib mit seinen Amtsgenossen, den Priestern, daran, das Schaftor neu zu bauen. Das weihten sie und setzten seine Torflügel ein und führten dann den Bau weiter bis zum Turm Hamea, den sie weihten, und bis zum Turm Hananel. Neben ihnen bauten die Männer von Jericho und neben ihnen baute Sakkur, der Sohn Imris. So dann das Fischtor baute die Familie Senna. Sie führten das Gebälk auf und setzten seine Torflügel, seine Klammern und Riegel oder Querbalken ein. Neben ihnen besserte Meremot aus, der Sohn Urias, des Sohnes des Hakkots, und neben ihm besserte Mesullam aus, der Sohn Berechias, des Sohnes Mesabeels. Und neben ihm besserte Zadok aus, der Sohn Bans. Ihm zur Seite besorgen die Tekoiter die Ausbesserung, aber die Vornehmen unter ihnen hatten ihren Nacken nicht unter den Dienst ihres Herrn gebeugt. Also ist von ganz vielen Personen die Rede, die da am Bauen waren, und von einigen Vornehmen heißt es, sie haben ihren Nacken nicht gebeugt. Und in den folgenden Versen, also ich werde nachher erst ab Vers 23 wieder lesen, einerseits aus zeitlichen Gründen und andererseits auch, weil sehr viele Zungenbrecher da drin sind. Aber ich habe mir ein paar Sachen dazu aufgeschrieben. Nämlich, da ist von ganz verschiedenen Menschen die Rede in den folgenden Versen, die alle angepackt haben. Es heißt von Richter oder Juristen, von Goldschmieden, vom Salbenhändler, das wäre bei uns vielleicht der Apotheker, nachher vom Vorsteher über den halben Bezirk Jerusalem, also ein Politiker, dann ein Priester, bei uns wäre das vielleicht der Pfarrer oder der Prediger, Kaufleute, auch Tempelhörige, Arbeiter ohne Bildung, und alle haben dort gemeinsam mit angepackt. Und dann wollen wir weiterlesen ab dem Vers 33, dann bis und mit Kapitel 4. Da heißt es: Als nun Sanballat erfuhr, dass wir wirklich die Mauer wieder aufbauten, geriet er in Zorn und heftigen Ärger und spottete über die Juden, indem er in Gegenwart seiner Stammesgenossen und der Kriegsleute von Samaria sagte: Was machen die ohnmächtigen Juden da? Wird man sie gewähren lassen? Werden sie jemals Opfer darbringen? Werden sie damit eines Tages zu Ende kommen? Werden sie die Steine, die doch verbrannt sind, aus den Schutthaufen lebendig machen? Und der Ammoniter Tobia, der neben ihm stand, sagte: Was sie auch bauen mögen, springt nur ein Fuchs daran hinauf, so reißt er ihre Steinmauer auseinander. Höre doch, unser Gott, wie wir zum Spott geworden sind. Lass ihre Schmähungen auf ihr Haupt zurückfallen und gib sie der Plünderung preis in einem Lande, wo man sie in Gefangenschaft hält. Decke ihre Verschuldungen nicht zu und lass ihre Sünde vor deinem Angesicht nicht ausgelöscht werden. Denn sie haben durch kränkende Reden gegen die am Bau tätigen Ärgernis erregt. Wir aber bauten an der Mauer weiter, und als die ganze Mauer bis zur halben Höhe fertig war, gewann das Volk neuen Mut zur Arbeit. Und hier Kapitel 4. Als aber Sanballat und Tobia sowie die Araber und Ammoniter und Astoditer erfuhren, dass die Wiederherstellung der Mauern Jerusalems Fortschritte machte und dass die Lücken sich zu schließen begannen, da gerieten sie in heftigen Zorn und verschworen sich alle zusammen, sie wollten hinziehen, um Jerusalem anzugreifen und Schaden darin anzurichten. Da beteten wir zu unserem Gott und stellten aus Furcht oder zum Schutz vor ihnen bei Tag und Nacht Wachen gegen sie auf. Aber die Judäer erklärten: Die Kraft der Lastträger ist erschöpft und des Schuttes ist zu viel. Wir sind nicht mehr imstande, an der Mauer zu arbeiten. Unsere Widersacher aber sagten: Sie sollen nichts merken und nichts sehen, bis wir mitten unter sie kommen und sie totschlagen und so dem Bauen ein Ende machen. Als nun die Juden, die in ihrer Nachbarschaft wohnten, herbeikamen und es uns wohl 10-mal sagten, aus allen Orten, von denen sie ab und zu gingen, da stellte ich hinter der Mauer an den tieferen Stellen das Volk nach den Geschlechtern mit ihren Schwertern, Lanzen und Bogen auf. Bei einer Besichtigung trat ich dann auf und sagte zu den Vornehmen und Vorstehern und zu dem übrigen Volke: Fürchtet euch doch nicht vor ihnen. Denkt an den Herrn, den großen und furchtbaren Gott, und kämpft für eure Volksgenossen, eure Söhne und Töchter, eure Frauen und Häuser. Als nun unsere Feinde erfuhren, dass die Sache zu ihrer Kenntnis gekommen war und Gott ihren Anschlag vereitelt hatte, kehrten wir alle wieder zu der Mauer zurück, ein jeder an seine Arbeit. Seit jenem Tage aber war nur die eine Hälfte meiner Leute am Bau tätig, während die andere Hälfte sich mit Lanzen, Schildern, Bogen und Panzern bereithielt und die Oberen, die Offiziere hinter der ganzen jüdischen Bevölkerung standen, die an der Mauer baute. Die Handlanger aber, welche Lasten trugen, arbeiteten in der Weise, dass sie mit der einen Hand die Arbeit verrichteten, in der anderen aber die Waffe hielten. Und von den Bauleuten hatte jeder sein Schwert um seine Hüften gegürtet und mauerte so, und der Trompeter stand neben mir. Die Vornehmen aber und Vorsteher und dem übrigen Volk hatte ich die Weisung gegeben: Das Werk ist groß und weit ausgedehnt. Und wir sind auf der Mauer zerstreut, einer von dem anderen weit entfernt. An dem Punkt also, von dem ihr den Schall der Trompete vernehmen werdet, da müsst ihr euch sammeln. Unser Gott wird für uns kämpfen. So waren wir am Werk tätig, und zwar so, dass die eine Hälfte der Leute die Lanze vom Aufgang der Morgenröte bis zum Erscheinen der Sterne bereithielt. Auch befahl ich damals dem Volke: Jeder soll mit seinen Leuten die Nacht über innerhalb Jerusalems bleiben, damit sie uns nachts als Wachen und bei Tag als Arbeiter dienen. und weder ich noch meine Brüder noch meine Leute noch die Wachmannschaften, die zu meinem Gefolge gehören, keiner von uns kam jeweils aus seinen Kleidern heraus. Ein jeder hatte stets seine Waffe zur Hand. Ja, da wurde gemeinsam angepackt. Da waren ganz verschiedene Menschen, die ein großes Ziel hatten, nämlich die niedergerissenen Mauern Jerusalems wieder aufzubauen. Einer allein hätte sowas nie geschafft und auch gemeinsam hätten sie es nie geschafft, wenn war es nicht. Man kann sagen, wenn Gott nicht mit ihnen gewesen wäre, wenn sie nicht den Auftrag von Gott erhalten hätte, vor allem aber, wenn sie nicht eine Einheit gewesen wären. Es waren Menschen mit den unterschiedlichsten Begabungen, aber das Entscheidende war die Herzenshaltung. Ja, was wird durch das gemeinsame Anpacken alles möglich? Was wird durch Gemeinschaft alles möglich? Ich möchte dazu noch eine Parallelstelle aus dem Buch Prediger lesen. Prediger Kapitel 4, Verse 9 bis 12. Da schreibt Salomo: Besser sind zwei dran als ein Einzelner, weil ihnen ein guter Lohn für ihre Mühe zuteil wird. Denn wenn sie fallen, so hilft der eine dem anderen wieder auf. Wehe aber dem Einzelnen. Wenn er hinfällt, ist kein Zweiter da, um ihm wieder aufzuhelfen. So auch, wenn zwei zusammen schlafen, sie wärmen sich gegenseitig, aber ein Einzelner, wie soll dem warm werden? Und während jemand einen Einzelnen überwältigen mag, so werden sie zu zweit vor ihm standhalten und eine dreifache Schnur wird nicht so bald zerreißen. In diesen Versen werden verschiedene Beispiele gezeigt, dass in Gemeinschaft oder gemeinsam Dinge eben möglich sind und Sachen erreicht werden können, die für einen Einzelnen unmöglich sind. Ja, wer von Ihnen hat nicht schon mal versucht, einen Schrank zu zügeln, wenn man umzieht von einer Wohnung in die andere? Und vielleicht ist der Schrank nicht mal so schwer, aber mindestens so unhandlich, dass man ihn einfach nicht allein hochheben kann. Und zu zweit ist kein Problem. Oder ich habe jahrelang so Camp für Jungs geleitet, Bubenlager, und da sind wir manchmal auch mit einem Gummiboot unterwegs gewesen. Also das ist ein ausrangiertes Gummiboot von der Schweizer Armee, 25 Plätze und gut 100 Kilo schwer. Und allein das zum Fluss tragen, aber eben, wenn da alle Jungs anpacken, jeder an einem Griff, da kann man das weit tragen, bis man zum Fluss ist und nachher einsteigen und weg. Oder gemeinsam geht das. Oder bei uns im Gürtel haben wir auch eine kleine Schafherde. Und manchmal kommen auch im Winter junge Lämmer zur Welt im Stall. Und dann, wenn es so in einer Nacht so einige Grad minus ist, was machen die kleinen Lämmer? Eigentlich, was wir gelesen haben im Prediger, eins liegt ganz eng am anderen an und sie wärmen sich gegenseitig. Oder auch etwas, was wir sicher schon alle erlebt haben. Der eine ist bedrückt, mutlos, traurig, aber ein anderer kann ihm wieder aufhelfen. Ja, der Mensch ist zur Gemeinschaft geschaffen. Zur Gemeinschaft mit Gott und auch zur Gemeinschaft mit seinesgleichen, zur Gemeinschaft mit anderen Menschen. Bei Adam und Eva, da war das ganz normal. Gott ging da durch den Garten und sie waren auch dort. Und erst durch die Sünde wurde diese Gemeinschaft mit Gott zerstört und auch die Gemeinschaft der Menschen untereinander wurde zerstört. Oder die Eva hat den Adam verführt, Adam hat die Eva beschuldigt. Und trotz unserer Sünde sucht Gott Gemeinschaft mit uns durch Jesus Christus. Und die Gemeinschaft mit Gott ist die Grundlage für die echte Gemeinschaft unter uns, für die echte Gemeinschaft unter den Gläubigen. Vorhin haben wir auch vom Licht gesungen, das da in uns scheint oder in unseren Herzen scheint. Und im ersten Johannesbrief, da steht ja, dass wenn wir im Licht wandeln, dass wir da Gemeinschaft miteinander haben. Jesus ist das Licht, mit Jesus wandeln oder auch uns selber ins Licht Gottes stellen. Dass wir nicht irgendwo so eine kleine Kammer in unserem Herzen haben, die, wo wir Jesus nicht reinlassen, wo irgendwelche dunklen Dinge drin sind, die nicht in seinem Licht sind. Sowas zerstört die Gemeinschaft mit Gott oder auch die Gemeinschaft untereinander. Es ist manchmal erschreckend, wie Gemeinschaft unter Gläubigen zerstört oder gestört werden kann, weil eben nicht alle Bereiche des Lebens, des Herzens wirklich in Gottes Licht gestellt werden, weil nicht alle Bereiche wirklich dem Herrn ausgeliefert werden, weil da vielleicht irgendwelche Dinge drin sind, wo wir irgendwie nicht bereit sind, das loszulassen oder dran zu geben. Aber wenn wir uns das bewusst werden, wir dürfen es Jesus hinlegen, es Jesus bringen, um Vergebung beten. Ja, Jesus, er schafft Gemeinschaft unter Gläubigen, er schafft Gemeinschaft unter Christen. Und wenn diese Gemeinschaft vorhanden ist, dann ist das die Basis zum gemeinsamen Anpacken. Ein weiterer Aspekt dazu: Im Galaterbrief heißt es, einer trage des anderen Lasten. So werdet ihr dadurch das Gebot Christi erfüllen. Und das Gebot Christi, das ist die Liebe zu meinem Nächsten. Einer trage des anderen Last, das kann eine ganz praktische Hilfestellung sein. Das kann heißen, die Schwächen des anderen zu tragen, statt sich über ihn zu ärgern. Es kann heißen, dem anderen einfach mal zuzuhören, Zeit für ihn zu haben. Es kann heißen, für den anderen und mit dem anderen zu beten. Wir haben ja große Verheißungen für das gemeinsame Gebet. Oder was wir auch gelesen haben im Prediger, wenn einer fällt, kann der andere ihm wieder aufhelfen. So eine Aufhilfe kann zum Beispiel sein, ich versuche, seinen Blick auf Jesus zu richten, ich versuche, neues Vertrauen auf Gott in ihm zu wecken. Ein Aufhelfen, das kann eine Ermunterung oder auch eine Zurechtweisung sein. Wenn der eine fällt, so hilft der andere ihm wieder auf. Ja, die Mauern Jerusalems, die wurden gemeinsam aufgebaut. Es hatte ein paar wenige, die sich offenbar irgendwie zu gut dafür vorkamen, ein paar Vornehme. Und die waren keine Hilfe, vielleicht sogar eine Entmutigung für andere. Aber die meisten, diese ganz verschiedenen, die haben mitgeholfen, sie haben angepackt. In der Apostelgeschichte Kapitel 4, da können wir etwas lesen, es ist eigentlich ein Abschnitt, den ich sehr gern lese, Apostelgeschichte 4, 32 bis 35. Da steht von den ersten Gläubigen, von den ersten Christen in Jerusalem, da heißt es, die Gesamtheit der Gläubiggewordenen aber war ein Herz und eine Seele. Und kein einziger nannte ein Stück seines Besitzes sein ausschließliches Eigentum, sondern sie hatten alles als Gemeingut. Zudem legten die Apostel mit großem Nachdruck Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab und alle erfreuten sich großer Beliebtheit. Denn es gab auch keinen Notleidenden unter ihnen. Alle nämlich, welche Ländereien oder Häuser besaßen, verkauften diese, brachten dann den Erlös aus dem Verkauf und stellten ihn den Aposteln zur Verfügung. Davon wurde dann jedem nach seiner Bedürftigkeit zugeteilt. Also die Gläubigen in Jerusalem, so haben wir gelesen, sie waren ein Herz und eine Seele. Und das hatte Auswirkungen. Diese Menschen, die konnten von Gott gebraucht werden. Eben einer allein, der hätte nicht für die Armen sorgen können. In Jerusalem gab es viele Arme. Aber gemeinsam, da ging das. Gemeinsam anpacken, um anderen zu helfen. Gemeinsam anpacken, nicht um für sich selbst, sondern für die anderen und für das Reich Gottes wirksam sein zu können. Ja, die Gemeinschaft oder auch das gemeinsame Anpacken soll nicht Selbstzweck sein. Ich habe einmal jemanden gehört, der hat gesagt, ja, er sei extra registriertes Gemeindeglied geworden, weil er gehofft habe, die anderen würden sich dann ein bisschen mehr um ihn kümmern. Ja, wer berechnend ist, der wird enttäuscht werden. Gemeinschaft heißt, das sieht man in der Ehe, das sieht man in der Familie, Gemeinschaft heißt, dass ich muss sterben, der Individualismus hat keinen Platz. Und von dieser Gemeinde, die ein Herz und eine Seele war, da lesen wir in Apostelgeschichte 2,47, dass der Herr täglich Menschen hinzufügten, die gerettet wurden. Täglich, denke, das kann man sich fast nicht vorstellen, aber es war so. Der Herr konnte das tun, weil er in diesen Menschen wirksam sein konnte. Ja, warum? Weil sie ein Herz und eine Seele waren. Das war ein Zeugnis, die Liebe, die bei diesen Gläubigen da war. Die Menschen haben die Liebe gesehen. Es war offensichtlich, Gott wirkte in dieser Gemeinschaft. Und sie wurden gebraucht. Es wurde Reich Gottes gebaut. Eine dreifache Schnur reißt nicht so bald, haben wir gelesen im Prediger. Eine dreifache Schnur. Ich sehe darin ein Bild, wo in diese Gemeinschaft von Menschen auch Gott mit dazugehört und auch Gott mit hineingeflochten ist. Eine dreifache Schnur reißt nicht so bald. Ja, wir kennen uns selber. Wir kennen auch unsere Schwächen. Wir wissen auch, wie viel Konfliktpotenzial da vorhanden ist. Und darum dürfen wir immer wieder die Gemeinschaft mit Gott, die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus suchen. Wir haben im Nehemia gelesen, als die Mauern Jerusalems aufgebaut wurden, die Lücken begannen sich zu schließen, irgendwann war es schon bis zur halben Höhe, waren die wieder da. Und da haben wir verschiedene Namen gelesen, zum Beispiel Sanballat, Tobia, die Ammoniter und noch andere. Der Feind. Wo Reich Gottes gebaut wird, da kommt auch der Feind, um zu zerstören. Das ist normal. Das ist heute genauso wie damals bei Nehemia. Und die Juden in Jerusalem, was haben die gemacht? Wir haben es gelesen. Nehemia Kapitel 4, Vers 3. Sie haben gewacht und gebetet. Und wenn wir das lesen in diesem Kapitel, Nehemia Kapitel 4, Vers 3, als der Feind sich aufmachte, als sie davon hörten, da beteten wir zu unserem Gott und stellten aus Furcht oder zum Schutz vor ihnen bei Tag und bei Nacht Wachen gegen sie auf. Wachsam sein und beten. Und was hatte das bewirkt? Im Vers 9 vom 4. Kapitel steht's, dass Gott den Anschlag der Feinde vereitelte. Und warum? Weil sie eben wachsam waren und beteten. In Ländern, wo Christenverfolgung ist, da versucht der Feind von außen, die Gemeinde zu zerstören. Und bei uns, wo keine Verfolgung ist, da versucht der Feind von innen, die Gemeinde zu zerstören. Durch Verführung, durch Lauheit und eben auch durch Streit. Ich denke, es ist wichtig, sich das einfach bewusst zu sein. Es ist das Ziel des Feindes, die Gemeinde, die Gemeinschaft zu sprengen, durch Streit, durch Parteijungen. Aber der Feind hat nicht das letzte Wort. Was können wir von Nehemia lernen und von den Juden? Wachsam sein, beten und weiterbauen. Und wenn wir wachsam sind und beten, dann werden wir auch merken, wie der Feind kommt. Das kann so ganz, ganz fein anfangen. Das kann damit anfangen, einfach mal so einen negativen Gedanken gegen einen Bruder oder eine Schwester, die mir so kommen im Herzen. Oder vielleicht irgendwie Neid oder Hochmut oder was auch immer. Irgendetwas, was die Gemeinschaft stören will. Und wenn wir wachsam sind und beten, dann merken wir, aha, das kommt vom Feind. Und jetzt gehe ich damit zu Jesus. In der Gemeinde in Korinth, da gab es ja viele Spannungen und Parteijungen, da waren Streitigkeiten dort. Und wir wollen einen Text lesen, den Paulus an die Gemeinde in Korinth schrieb. Es ist 1. Korintherbrief, Kapitel 12. Wir wollen Vers 12 bis 18 lesen. Und zwar geht es in diesem Abschnitt auch um die Einheit. Da heißt es: Denn wie der Leib eine Einheit ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber trotz ihrer Vielheit einen Leib bilden, so ist es auch mit Christus. Denn durch einen Geist sind wir alle durch die Taufe zu einem Leib zusammengeschlossen worden. Wir mögen Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie sein, und wir sind alle mit einem Geist getränkt worden. Auch der Leib besteht ja nicht aus einem einzigen Glied, sondern aus vielen. Wenn der Fuß sagte, weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum Leib, so gehört er darum doch zum Leib. Und wenn das Ohr sagte, weil ich kein Auge bin, gehöre ich nicht zum Leib, so gehört er darum doch zum Leib. Wenn der ganze Leib nur Auge wäre, wo bliebe da das Gehör? Wenn er ganz Gehör wäre, wo bliebe da der Geruchssinn? Nun aber hat Gott jedem einzelnen Glied seine besondere Stelle am Leib angewiesen, wie es seinem Willen entsprach. Also Gottes Wort vergleicht hier Christus und die Gemeinde mit dem Menschenleib, mit all seinen Gliedern. Und das ist etwas, was wir uns gut vorstellen können. Und hier steht, durch den Geist Gottes, durch die Taufe sind wir Christen zu einem Leib zusammengeschlossen. Wir sind eine Einheit, wir gehören zusammen. Die Taufe ja auch ein Symbol für das Sterben des alten Menschen und für das Auferstehen des neuen Menschen. Also in Jesus sind wir neue Menschen, Glieder des Leibes Christi. Welche Glieder sind jetzt wichtiger? Die Augen oder die Hände oder die Ohren oder was denken Sie, welche sind wichtig? Oder kann man fragen, auf welche könnten Sie verzichten? Auf welche würden Sie verzichten? Ja, es braucht alle, oder? Es braucht alle. Auch was wir bei Nehemia sagen, beim Mauerbau. Da dachten sie nicht, ja, der Salbenmischer, der kann sowieso nur Salben mischen und der Gerichtszuständige, der Richter, kommt sowieso nur bei Jura draus, den können wir auch nicht brauchen. Und der Kaufmann, na gut, der kann vielleicht noch das Baumaterial einkaufen, aber der Priester soll besser dafür beten, statt dass er handelt. Ja, nein, wir lesen, dass die alle mitgemacht haben. Und ich weiß nicht, ob da der Goldschmied, ob der sich gewohnt war, so mit Steinquadern zu arbeiten. Vermutlich eher nicht. Und wir haben gelesen im Korintherbrief, Gott hat sie an die Stelle eingefügt, Gott hat sie zusammengefügt, so wie es seinem Willen entsprach. Also unterschiedlichste Begabungen, unterschiedlichste Fähigkeiten und sie zogen am selben Strick und Gott gab dem Segen dazu. Also jedem Glied seine besondere Aufgabe. Und so haben auch die Gläubigen ganz verschiedene Aufgaben. Andere sind im Vordergrund, andere im Hintergrund. Ja, jetzt bei einer Predigt, wer ist da der Wichtigste? Ja, der, der vorne steht. Oder ich denke, vielleicht sind Sie, die beten, viel wichtiger. Was soll ich machen, wenn niemand für mich betet? Habe ich auch nichts zu geben. Manche tragen mehr Verantwortung, andere weniger. Manche vielleicht mehr theoretische oder planerische Sachen, andere ganz praktisch. Aber das Entscheidende ist, die Glieder, sie werden vom Haupt geleitet. Und wer ist das Haupt? Das Haupt ist Jesus Christus. Lassen wir uns von Jesus steuern. Ja, das Haupt verlangt nichts von den Gliedern, das für die Glieder unmöglich ist. Wenn Sie einen Brief schreiben, ich weiß nicht, ob Sie jeweils lange vorher überlegen, soll ich jetzt einen Brief mit den Füßen schreiben oder mit der Nase oder besser mit dem Ellbogen, oder ich weiß nicht, oder es ist klar. Man tut es mit der Hand und die Augen helfen mit. Gott verlangt nichts von uns, weil er uns nicht auch ausrüstet dazu. Jedes Glied hat seine besondere Aufgabe. Ja, als Christen, da sind wir berufen, an der Mauer Jerusalems zu bauen. Und wem hat die Mauer nachher gehört? Ich denke, da hat nicht der gesagt, dieses Stück habe ich gebaut, das gehört mir. Sondern sie haben einfach gemeinsam gebaut. Ja, Jesus hat uns nicht dazu erlöst, damit wir als Christen einfach für uns selbst leben oder uns selber dienen, sondern wir sind dazu berufen, Gott zu dienen. Und vielleicht kann schon der Gedanke kommen, ja, wenn ich so begabt wäre wie der oder wenn ich diese Fähigkeiten hätte wie die, dann könnte ich. Oder wenn ich diese Möglichkeiten hätte wie die Person. Oder vielleicht auch der Gedanke, ja, ich bin vielleicht schon zu alt, um dies und jenes zu tun, was kann ich noch tun? Aber der wichtigste Dienst, den können wir immer tun. Es gibt viele wichtige Aufgaben im Reich Gottes, wo man eben anpacken kann, auch wenn der Körper vielleicht je länger, je weniger mitmacht. Und eine solche Aufgabe ist das Gebet, die Fürbitte. Unter den Christen, in unserer Christenheit, da gibt es so viel Aktivität, Programm und so weiter, was man alles tut, was man alles loslässt. Und manchmal schaut so wenig dabei heraus, weil wenig gebetet wird. Unser Gebet bewegt Gott zum Handeln. Beten wir für unsere Brüder und Schwestern im Glauben, beten wir für unsere Verwandten, beten wir für die Politiker, beten wir für verfolgte Christen. Und beten wir für die Menschen, mit denen wir am meisten Zusammenstöße haben. Ja, da verändert Gott mich und wirkt auch am anderen. Oder mal einen Brief schreiben, im Telefon jemand anrufen, jemand aufmuntern. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und wenn man jung ist, und ich zähle mich jetzt, obwohl ich nicht mehr so jung bin, immer noch zu den Jungen, aber hat man manchmal das Gefühl, ja, ich kann noch, es geht so vieles, man kann so vieles machen und aha, ja, beten wäre eigentlich auch noch dran. Ohne Gebet kann im Reich Gottes nichts bewirkt werden, was wirklich Frucht bringt. Das Reich Gottes braucht Beter. Ja, Jerusalems Mauern aufzubauen, es braucht Gebet. vor vielen Jahren, also schon, nein, während vielen Jahren kam zu uns ins Gürtel ja immer einmal im Jahr das Musical Mission Team. Das waren so Dozenten und Studenten von der Bob Jones Universität aus den USA. Und die haben bei uns jeweils Bibelseminare gegeben und ein Konzert veranstaltet. Und die konnten wirklich hervorragend singen. Und wenn die bei uns ein Konzert gaben, da war der Saal wirklich voll. Und der verantwortliche Leiter, der die Hauptverantwortung dafür hatte, der hat etwas Interessantes erzählt, der hat gesagt, als er zum ersten Mal mit seinen Studenten so eine Europa-Tournee machte, da hat er sich Studenten ausgesucht, die sehr gut singen konnten. Weil wenn man als Chor auftreten will, noch auf einem anderen Kontinent und so eine Tournee macht, da muss man Leute haben, die gut singen konnten. Oder singen können. Und dann hat er gesagt, da hat er während der ganzen Zeit vom Turnen immer Theater, immer wieder Streit, immer wieder Konflikte. Und auch mit dem Singen hat es nicht so harmoniert. Und ab dem zweiten Mal hat er sich immer Studenten und Leute ausgesucht, die eine geistliche Haltung hatten, die nahe bei Jesus waren. Und wie gut sie singen konnten, das war nicht das wichtigste Kriterium. Und von da an hat es geklappt, auch mit dem Singen. Ja, gemeinsam anpacken. Wenn wir im Reich Gottes anpacken, dann ist nicht das Hauptkriterium unsere natürliche Begabungen oder unsere Fähigkeiten oder was wir halt schon alles gelernt haben. Wenn wir Gott dienen wollen, ist nicht das Wichtigste, ob wir irgendwie überzeugend reden können oder ob wir gut organisieren können oder ob wir einfach viele Ideen haben. Oder ob wir gut auf Menschen zugehen können. Nicht einmal, ob wir fleißig sind. Obwohl, das sind alles gute und wichtige Dinge. Aber es reicht nicht aus. Sondern das Entscheidende ist eine geistliche Haltung, ein Herz, das nahe bei Jesus ist. Menschen, die Jesus lieben, Menschen, die beten. Ein Pfarrer in England, der wurde einmal gefragt, warum immer so viele Menschen zu ihm in die Kirche kommen würden. Und da hat er gesagt, ja, die Heizung. Ich weiß nicht, ob das im Winter war oder im Sommer, das steht nicht. Warum die Heizung? Im Keller in der Kirche, dort war ein Heizraum, dort war die Heizung. Und während dem Gottesdienst haben sich dort immer Brüder versammelt und einfach für den Gottesdienst und für die Besucher gebetet. Die Heizung. Zum Schluss möchte ich noch, wenn wir im Korintherbrief von Kapitel 12 ein Kapitel weitergehen, Kapitel 13, dort die ersten drei Verse lesen, vielleicht das bekannteste Kapitel aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 13. Dort heißt es in den ersten drei Versen: Wenn ich in den Zungensprachen der Menschen und der Engel reden könnte, aber keine Liebe besäße, so wäre ich nur ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich die Gabe prophetischer Rede besäße und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis, und wenn ich allen Glauben besäße, so dass ich Berge versetzen könnte, aber die Liebe mir fehlte, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe an die Armen austeilte und meinen Leib dem Feuertod preisgebe, aber keine Liebe besäße, so würde es mir nichts nützen. Ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Jemand, der keine Liebe hat, was er sagt, sogar steht hier, wenn es sogar die Zungensprache der Menschen und der Engel wäre. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich schon mal einen Engel wirklich akustisch gehört habe. Aber selbst wenn ich so reden könnte wie so einer und ich hätte keine Liebe, nichts. Oder die Gabe prophetischer Rede, selbst wenn ich alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis hätte. Stellen wir uns vor, Paulus hat sogar von sich gesagt, mein Erkennen ist Stückwerk, Aber wenn jemand sogar alle Erkenntnis hätte, auch in geistlichen Dingen, und allen Glauben, aber ohne Liebe, so wäre er nichts. Erkenntnis ohne Liebe bläht auf und Glaube ohne Liebe macht fanatisch. Selbst wenn sich jemand total für andere aufopfern würde, mit Hab und Gut, wenn es nicht aus der Liebe käme, so heißt es, es würde ihm nichts nützen. Dienst ohne Liebe ist wertlos. Und jetzt steht in der Bibel, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Die Liebe Gottes zu uns ist die Grundlage für unsere Liebe zueinander, auch für die Liebe zu ihm. Und diese Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen. Der echte, der wahre Dienst wächst aus der Liebe heraus. Ja, gemeinsam anpacken aus Liebe zu Gott, gemeinsam anpacken in Liebe zueinander. Die Motivation zum echten Dienst, der von Gott gebraucht wird, ist die Liebe. Die Liebe, welche Gott durch Jesus in unser Herz hineinlegt. Kürzlich hat ein sehr begnadeter alter Mann gesagt, als ich jung gewesen bin, da habe ich zu Gott einfach gesagt, du kannst mich brauchen, wo du willst und wie du willst. Und er ist von Gott gebraucht worden. Und ja, ist das auch unser Gebet, Herr, du kannst mich brauchen, wo du willst und wie du willst. Und ein solches Gebet wird Gott erhören, wenn wir aufrichtig so zu ihm beten. Und er wird uns zeigen, wo wir anpacken sollen und wie wir anpacken sollen. Und er wird das Gelingen dazu schenken. Obwohl Konzepte in dem Sinn nichts Schlechtes sind an sich, das Entscheidende ist unsere Herzenshaltung. Gemeinsam anpacken, ist unser Herz nahe bei Jesus. Lassen wir Jesus wirken in unserem Leben, sind wir im Reinen mit ihm, lassen wir uns erfüllen mit der Liebe, die er uns gibt. Und das wird Jesus auch segnen, das wird Gott auch segnen. Und dann wird das gemeinsame Anpacken von ihm gesegnet werden. Er wird dem Feind wehren, so wie es bei Jerusalem auch war. Und die Mauern Jerusalems dürfen aufgebaut werden, bis sie fertig sind, bis sie ganz stehen. Das ein paar Gedanken einfach zu diesem Thema gemeinsam anpacken.